So, guten Morgen. Wir stehen auf der Seite 110, wenn ich recht Bescheid weiß. Möchte jemand noch etwas nachtragen, ergänzen, nachfragen zum letzten Mal? So um diese Teile da der Philosophie ging und jetzt setzte er noch einmal neu ein. Eine andere Definition ist, Philosophie ist die Kunst der Künste und die Wissenschaft der Wissenschaften. Also das, worauf alle Künste und Wissenschaften sich ausrichten. Und jetzt kommt diese Unterscheidung von Kunst und Wissenschaft. Wissenschaft episteme, Kunst techne, lateinisch also scientia und ars. Und der Unterschied ist eben der, dass es die Wissenschaften in der Antike nur mit dem Unveränderlichen zu tun haben und die Künste mit dem Veränderlichen. Und wissen kann man eigentlich nur, was unveränderlich ist. Also eine Wahrheit, die sich ändert, ist für die Antike keine Wahrheit. Deswegen gibt es eigentlich keine Naturwissenschaft, sondern nur eine Naturphilosophie. Das ist diese merkwürdige Einteilung. Brauchen Sie Licht? Sie auch? Also das ist der Unterschied, der gemacht wird. Ich habe eigentlich die Vernunft, ist da für das Ewige, für das Bleibende, für die Wahrheit. Und der Verstand kümmert sich dann um die konkreteren Dinge mit der Erfahrung, die ausgelegt werden. Das ist so der Unterschied, der gemacht wird. Der besteht nur, hieß das damals ja noch andersrum. Davon haben wir schon geredet. Was heute Vernunft heißt, hieß früher Verstand. Und was heute Verstand heißt, hieß früher Vernunft. Das höhere Vermögen war der Intellektus, griechisch der Nous. Und das zweite Vermögen hieß griechisch Dianoia, das Hindurchdenken, und lateinisch Ratio. Und wenn heute von Ratio die Rede ist, zum Beispiel in römischen Dokumenten, dann ist Ratio vor dieser Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand und heißt einfach nur Denken. Verstand. Das muss man also gucken, wenn man zum Beispiel liest bei Johannes Paul II. Fides et Ratio, dann macht er keinen Unterschied zwischen Vernunft und Verstand, sondern der verwendet das in diesem allgemeinen Sinn von Denken. Aber klassischerweise hat man einen Unterschied gemacht. Der Nous oder der Intellektus ist das Vermögen der Einsicht und eben bezeichnenderweise auch männlich. Und dann an der zweiten Stelle kommt das Weibliche, das etwas schwächere Vermögen, die Dianoia und die Ratio. Und dann dreht sich das um in einem Prozess von 100 Jahren ungefähr. Und den Abschluss bildet dann der Kant, der die Sache rumdreht und sagt, die Vernunft ist das Vermögen der Prinzipien und der Verstand ist das Vermögen der Begriffe. Deswegen muss man gucken, von wann der Text ist, den man liest, damit man das richtig versteht, wo das unterschieden wird. Das ist halt leider so durcheinander. Ich habe es nicht so gemacht. Nicht? Man muss es nur im Kopf wissen, je nachdem, was man liest, womit man es da zu tun hat. Für den deutschen Idealismus ist dann völlig klar. Vernunft ist eben bei Hegel etwa. Nicht? Vernunft ist dieses Vermögen der Dialektik, des eigentlich Begreifenden, wo er sagt, das ist das, was früher die Leute das Mystische oder das Religiöse nannten. Und dann gibt es eben den Verstand, der hat es mit den Begriffen zu tun, mit dem Festlegen und dem Festliegenden, wo man sofort sieht, dass der Verstand eigentlich scheitert bei dem Begriff, den der Mensch in erster Linie denken will, nämlich Leben. Leben, das nennen dann die Alten Bewegung. Und wie soll ich Bewegung denken mit dem Verstand, der festlegt? Kann sich ja jeder von uns fragen, wie denken wir Bewegung? Und ich glaube, man kommt darauf, dass wir eigentlich Bewegung nicht denken, sondern dass wir in der Gefahr sind, das so zu denken wie bei einem Film. Dass man, wenn man den anhält, hat man eben die Bildchen. Und dann kommt eigentlich die Bewegung nicht vor. Die Bewegung selber denken, da hat dann Aristoteles diese berühmte Formulierung gefunden, das Bewegte ist die Wirklichkeit von etwas Möglichem, insofern es möglich ist. Der Gedanke ist der, dass eben aufs Räumliche umgelegt, dass bei Bewegung ich nie sagen kann, ein Gegenstand ist in diesem Punkt oder in diesem Punkt. Auch nicht dazwischen und auch nicht dazwischen. Sondern die Bewegung heißt, es ist nicht mehr in dem Punkt und noch nicht in dem Punkt.
Während wir uns vorstellen,
nein, wenn man das nur genau genug fotografiert, dann habe ich schwupps in der Mitte das Stehende. Dann ist es aber eben gerade nicht mehr Bewegung.
Und das kann der Verstand gar nicht denken, Bewegung. Und dafür sagt dann, hier brauchen wir die Vernunft,
um so etwas zu denken. Die Megariker, die gesagt haben, es gibt keine Bewegung, sind eben davon ausgegangen, dass das unendlich viele Punkte sind. Und durch unendlich viele Punkte kommt man nie hindurch. Die Genialität vom Aristoteles besteht darin, es gibt nicht unendlich viele Punkte, sondern ich kann bis ins Unendliche teilen.
Aber ich darf aus der Tatsache, dass ich bis ins Unendliche teilen kann, nicht die Konsequenz ziehen und sagen, es gibt unendlich viele Teile. Denn wenn ich das sage, ist die Bewegung wieder weg. Dann habe ich gerade Leben nicht gedacht.
Also Bewegung heißt die Wirklichkeit von Möglichen, insofern es möglich ist. Das heißt, es ist in einem Augenblick T1, ist der Gegenstand nicht einfach an dem Ort 1, sondern er geht durch den Ort 1.
Er ist also einerseits noch nicht und andererseits schon durch, weil in dem Moment, wo ich ihn wirklich fotografiere, habe ich eben nicht die Bewegung fotografiert, sondern einen Ausschnitt raus und die Bewegung ist gerade weg. So wie wenn ich eben eine Leiche seziere und man keine Seele findet. Das war diese merkwürdige Sache, dass da der Chirurg da von der Charité gesagt hat, er habe so viele Leichen seziert und nie eine Seele gefunden. Anstatt sich vorher klar zu machen, dass er die gar nicht finden kann, hätte er seiner Frau in die Augen geguckt, hätte er die Seele gesehen. Ich weiß nicht, ob er einen hatte oder ob er dachte, das hat jetzt mit Medizin nichts zu tun, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls wäre das dann ein anderes Bild, anstatt zu sagen, er habe schon so viele Leichen seziert und nie eine Seele gefunden. Nicht? Der Virchow war das. Nicht?
Also das ist schon merkwürdig.
Und es entzieht sich dem einfach. Und dann bleibt also deswegen die Wahrheit ist also dieses Unbewegliche für die Antike und alles, was sich bewegt, außer eben diese grundsätzliche Kreisbewegung, die immer dieselbe ist. Nicht? Da kann ich dann wieder nochmal drüber nachdenken, aber über die anderen Formen kann ich eben nur eine Kunst, eine Kunde haben, aber nicht eine Wissenschaft. Also Kunst kann dasjenige Wissensgebiet genannt werden, das auf Regeln und Vorschriften einer Kunst beruht, wie es zum Beispiel beim Schreiben der Fall ist. Wissenschaft aber dasjenige, welches vollständig genannt wird, wie es in der Lehre nach mathematischer Methodik der Fall ist. Sehen Sie, da habe ich dann eben auch eine Methodik, die gehört ja zur Wissenschaft. Nun kann man sagen, auch bei der Kunst gehört eine Methodik hin, aber eigentlich nicht. Methodik heißt ja eine festgelegte Vorgehensweise. Methodos mit dem Weg, eine festgelegte Vorgehensweise. Da muss ich also Einsicht haben und etwas durchschauen, während ich in diesem Sinn bei der Kunst natürlich auch Handlungsregeln habe, aber die gehen nicht auf Einsicht zurück, sondern auf Erfahrung. Hat die festgestellt, wenn ich das und das mache, passiert das und das und das heißt dann Kunde, dass ich nur etwas mir merke, dieses Kraut hilft gegen dieses und das andere gegen anderes. Von Kunst kann man auch sprechen, wie Sie da sehen, wenn Wahrscheinliches oder von Meinungen Abhängiges behandelt wird. Von Wissenschaft aber, wenn in wahrheitsbezogenen Argumentationen etwas erörtert wird, das nur so und nicht anders sein kann. Das ist der entscheidende Punkt. Fichte wird das dann genetische Evidenz nennen. Also erstmal apodiktische und dann genetische, dass ich auch weiß, wo das herkommt. Das ist der Punkt, um den es geht. Und deswegen machen Platon und Aristoteles so eine scharfe Unterscheidung zwischen Kunst und Wissenschaft. Und da hinein gehört dann eben dieser berühmte Programm von Descartes, die Medizin aus einer Kunst zur Wissenschaft zu machen. Das war sein Programm. Da die Ursachen herausfinden und das Warum erklären, das dorthin gehört. Also die Kunst hat es mit dem Wahrscheinlichen zu tun und mit den Meinungen, man könnte sagen mit der Erinnerung an Erfahrungen. Weiterhin kann das Kunst genannt werden, jetzt ist eine zweite Bestimmung, die damit zusammenhängt,
Das ist bei der Kunst um das in der Materie zugrunde gelegte handelt und deswegen da die praktische Ausführung dazu gehört. Während die Wissenschaft ist im reinen Gedanken. Da entfällt also die Tücke des Objekts. In Wissenschaft denke ich mir das einfach durch. Die Wissenschaft hat es mit dem Idealen zu tun, mit idealen Kreisen und Quadraten. In Wirklichkeit gibt es keinen Kreis in der Realität, sondern es ist immer ein bisschen buckelig und das Quadrat und keine Linie ist eine Linie in der Wirklichkeit, sondern immer eine Fläche. Sonst könnte man sie ja gar nicht sehen. Und das erklärt dann auch nochmal, warum für die Antike die Theorie das Oberste ist. In der Theorie ist man sauber, das stimmt alles. In der Praxis stoßen die Dinge aufeinander. Sodass die Praxis niemals an die Theorie herankommt. Das ist also der zweite Grund. Ich habe gesagt, der erste Grund mit diesem Vorrang der Theorie scheint mir, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber mir liegt es am nächsten, zu sagen, dass das damit zusammenhängt, dass das Leben so mühsam ist und eine Zumutung und so anstrengend und mit dem Tod endet und das Leid aufdringlicher ist als das Glück und alle die Dinge, die man aufzählen kann, sodass dann eben von dort her der Pythagoras sagt, das Leben ist ein Drama und die vornehmsten Leute gucken da nur zu. Die halten sich aus der Praxis raus. Bei Nietzsche haben wir das dann in seiner ersten Schrift mit der Geburt der Musik aus dem Geist der Tragödie, wo er eben, oder umgekehrt, der Geist der Tragödie aus der Musik, wo er eben sagt, das Leben ist so unerträglich, dass man es eigentlich nur ertragen kann, wenn man es theoretisch betrachtet, ästhetisch. Er sagt, die Welt ist ästhetisch gerechtfertigt und nur ästhetisch zu rechtfertigen. Krieg, Tod ist was Schreckliches, aber wenn ich mir das angucke, gemalt, dann gefällt es den Leuten, wenn sie es auf dem Theater sehen, gefällt es ihnen auch. Anders ist, wenn es real ist. Das scheint mir der eigentliche Grund zu sein, warum man da die Theorie der Praxis vorzieht, also so eine tragische Welteinstellung. Und der zweite Grund ist der, dass es in der Theorie alles sauber ist und stimmt, während es in der Realität nie stimmt, sondern immer nur ein bisschen näher dran ist. Das sind so die beiden Gründe, warum hier immer so das Theoretische im Vordergrund steht gegenüber dem Praktischen. In der sogenannten Wissenschaft, bitte.
Was heißt da ästhetisch?
Ästhetisch heißt, zunächst mal heißt es die Wahrnehmung. Also ich bin gerade nicht ins Handeln involviert, sondern ich schaue zu. Das geht. Und da weist er immer darauf hin, sagt, wenn ich eben auch schlimme Dinge, wenn ich die gemalt sehe oder erzählt kriege im Epos oder im Gedicht, das gefällt den Leuten. Aber nicht es selber erleben. Wenn man sagt, gehabte Schmerzen hat man gern, davon erzählt man dann hinterher gern oder so, nicht? Aber eben sie selber erleiden, das ist anders. Und dann klingt bei ästhetisch natürlich schon auch dann die neuzeitliche Bedeutung mit, dass es nicht irgendwelche Wahrnehmungen sind, sondern dass es nochmal die Wahrnehmung von etwas Harmonischem und Zusammenstimmendem ist. Und dann ist das ja immer ein Hauptthema. Also Liebe und Tod ist immer das Hauptthema auf Bildern und in Opern oder Theaterstücken oder so, was den Leuten dann nochmal gefällt. Nicht in der Realität, aber eben, wenn das da entsprechend gesungen wird oder so. Nicht? Also drum sagt dann Nietzsche mit diesem berühmten Satz, nur ästhetisch ist die Welt gerechtfertigt. Was auf gut Deutsch heißt, ist nicht gerechtfertigt, denn rechtfertigen ist kein ästhetischer Begriff. So ein Rechtfertigen gehört in die Juristerei oder in die Ethik. Das ist ja, die Welt ist nur ästhetisch gerechtfertigt, heißt, sie ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Und das war sein Gedanke, wie übrigens auch für Hölderlin, dass er sagt, die Griechen sind deswegen so maßvoll und die wirkten auf uns ja auch so blass. Das kommt auch von dort her, dass wir lange nicht wussten, wie bemalt zum Beispiel die Statuen waren. Und wir haben dann vom Winkelmann also diese weißen Marmorstatuen unter dem blauen Himmel und sahen das so die Schönheit. Während der Hölderlin schon sagt, die Griechen waren so leidenschaftlich und so mitgerissen, dass sie diese Art des Maßes und der Zucht brauchten, um überhaupt zu überleben. Die Deutschen sind ein bisschen schlapper und so rum, die brauchen ein bisschen mehr also Dramatik, damit die leben, sagt er. Aber die klassischen Griechen, die waren so mitgerissen, wenn man das ja auch liest, was die schreiben über die musikalischen Tonarten, dieses Phrygolydisch und wie die da alle hießen, wie das den Menschen bestimmt oder so. Das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen, weil das uns nicht so mitreißt. In der Form. Das war so dieser Gedanke vom Hölderlin zu sagen, die Griechen sind eigentlich so chaotisch und leidenschaftlich, dass sie unbedingt diese Struktur und Ordnung brauchen, damit sie nicht total explodieren. Und so ähnlich als beim Nietzsche, dass er sagt, wir haben eben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Im Leben, das ist diese Dimension, die dort hineingehört. Mit einem Wort, man lebt nicht so ganz, weil das Leben so unerträglich ist. So wie das so die englische Oberschicht sagte, gelebt wird also bei den Bediensteten. Wir leben nicht. So, das ist immer eine andere Art, die da so hineingehörte. Also die beiden Gründe. Erstmal diese Unerträglichkeit des Lebens, und von der distanziere ich mich innerlich. Und das Zweite, dass ich in der Theorie die Genauigkeit und die Stimmigkeit habe. Da ist es wirklich so wie gedacht. Da gibt es die Dinge, in der Wirklichkeit erreichen sie das nie, sondern sind durch die Materie immer schon getrübt, verändert, vergröbert. Alles, was dort hineingehört. Sodass dann der Plato sagen kann, die Welt ist so gut, wie sie geht. Besser konnte Gott sie nicht machen, weil dieses chaotische Material, das dort ist, nicht mehr erlaubt. Ich kann eben, wenn ich eine Plastik mache, sei es jetzt aus Steinen oder aus Holz oder aus Schnee, eben nur das machen, was das Material erlaubt. Und anderes nicht. Deswegen dann jetzt gleich also die nächste Betrachtung, eine weitere Definition. Philosophie ist die Betrachtung des Todes. Dies ist besonders angemessen für Christen, welche irdischen Ehrgeiz gänzlich verachten und ein Leben in Moralität führen, ähnlich dem ihrer zukünftigen Heimat. Das, was hier den Menschen bestimmt, das gehört nicht hinein. Wir sind hier nur Gast, knüpfen da an diesen griechischen Vorstellungen, die dort da sind, und deuten die entsprechend um. Eine andere ist dann, Philosophie ist die Wissenschaft, welche die Prinzipien aller menschlichen und göttlichen Dinge auf überzeugende Weise erforscht. Und das andere ist ja tatsächlich, mit dem Tod ist ja ein Punkt, nicht? Das macht ja auch Ignatius in den Exerzitien, in seinem Exerzitienbuch gibt er das als Regel an, wenn du vor einer richtigen Wahl stehst, einer wichtigen Wahl, dann stell dir vor, du wärst auf dem Totenbett, wie würdest du dann entschieden haben wollen? Das ist die vernünftigste Regel eigentlich bei wesentlichen Entscheidungen. Sich nicht bestimmen lassen durch das, was jetzt unmittelbar ansteht, was einen da bedrückt oder sonst wie, sondern wenn du jetzt auf dem Totenbett lägest, welche Entscheidung würdest du dann am liebsten getroffen haben? Deswegen sage ich immer, Gewissen ist das Vermögen des zweiten Futurs. Heute liegt die Entscheidung noch vor mir, morgen liegt sie hinter mir. Wie werde ich mit der Entscheidung leben, die ich dann getroffen haben werde? Während so die Leidenschaften und die Verführung, die darin besteht, wir denken sich am Morgen, heute ist heute und so jung sind wir, kommen wir nicht mehr zusammen und so die ganzen Sprüche, die da so hineingehören, wie gesagt, tot. Und theoretisch heißt es dann, Philosophie ist die Wissenschaft, die die Prinzipien aller menschlichen und göttlichen Dinge auf überzeugende Weise erforscht. Überzeugen ist ein wichtiges Wort hier. Überzeugen heißt nicht überreden. Überreden heißt den anderen einwickeln, überzeugen heißt ihn zur Einsicht führen. Die Werbung überzeugt nicht, die Werbung überredet. Hier kommen sie an zu überzeugen, also dass man selber einsieht. Darum gehört das theoretische Prinzip, weil es um Überzeugen geht, um Einsicht, gehört das theoretische Prinzip aller Bemühungen zur Philosophie. Die praktische Ausübung aber ist nicht unbedingt philosophisch. Ne? Man könnte sagen, das ist so, also der dritte Grund, den man noch nennen könnte für diesen Vorrang der Theorie. Es geht um Einsicht, geht um Überzeugung und das ist was Theoretisches. Allerdings, das ist ja noch wichtig, dass wir theoretische bitte nicht so denken, wie was wir heute unter Theorie verstehen. Heute heißt Theorie ein Hypothesennetz. Ein Vorschlag, wie man Dinge sich erklären könnte. Für die Alten heißt Theorie ganz wörtlich Schau. Theorie ist also bei Aristoteles eine Praxis. Tut mir leid, dass ich das jetzt so vermische, das ist halt einfach so. Während wir sagen Theorie und Praxis. Und meinen bei Praxis eben so die Tätigkeiten des Herstellens, die nennen die Griechen nicht Praxis, sondern Poiesis. Poiesis, das Machen. Wir haben das Wort heute eigentlich nur noch fürs Gedichte machen. Ursprünglich war da alles Machen gemeint. Und das Machen zielt auf einen Gegenstand, der gemacht wird und hat deswegen auch ein Ziel, in das es mündet und wo es dann aufhört. Das heißt, es ist nicht so uferlos einfach so daher. Während Praxis übersetzt werden müsste mit Tätigkeit. Praterin tun. Und dann ist also Theorie für die Alten die höchste Form von Praxis. Ich habe das schon öfter angesprochen, das ist an sich ein religiöser Begriff, dass eben die Leute von den die Gesandtschaften der befreundeten und Athen angeschlossenen Städte, wenn die standen und guckten die Statue der Athene an, die zum Meer runtergetragen wurde. Das waren die Theoroi. Also Theoroi heißt das göttliche Anschauen oder so. Daher immer meine ich, dass da immer noch mal drin steckt, dieses Glück, wenn man was einsieht oder einem, wenn der Groschen fällt oder wenn ein Rätsel aufgeht oder wie immer. An sich steckt da diese alte Glückserfahrung drin, der Begegnung mit dem Göttlichen. Also wenn hier Theorie steht, nicht unsere Theorien, Evolutionstheorie oder so etwas, das ist überhaupt nicht gemeint, sondern hier heißt Theorie Einsicht, erkennen.
Bitte? Aber Einsicht im Sinne aus der Tätigkeit, also aus der Praxis
heraus. Nein, die Einsicht selber ist die Tätigkeit. Im Schauen sehe ich ein und dringe da hinein. Deswegen wird auch das Wort Schauen verwendet. Also ich gucke mit den leiblichen Augen und sehe da etwas und betrachte das. Zum Beispiel die Simone Weil sagt eben, wenn ich ein Kunstwerk nicht eine Stunde betrachte, dann habe ich es überhaupt gar nicht richtig gesehen. Das so, dass man dann nicht einfach so durchs Museum so durchrennt, sondern davor eben stehen bleibt. Und das, was wir dann Kontemplation nennen. Oder so, dass das hingehört, das ist also eine Tätigkeit. Und dasselbe, was für die leiblichen Augen gilt, gilt jetzt für die geistigen Augen, dass ich eine Wahrheit, die Römer sagen dann, weil die Lateiner sind, also so ein Volk mit Geschmack, die sagen dann sapere, schmecken, sapientia, verkosten. Das heißt, dass das Verkosten der Dinge nährt die Seele. Also die Kontemplation und das Verkosten dessen, was ich da bedenke, das muss man mithören. Das gehört alles hinein in diese Tätigkeit, die Theorie heißt. Kontemplation. Also Philosophie ist also dieses theoretische Prinzip, das heißt, dass das Anschauende, das sich gesagt sein lassen, das mir sich erschließen lassen oder so etwas. Das ist das, was hier gemeint ist. Im Unterschied zu der praktischen Ausübung. Das ist dann was anderes. Das ist das, dass ich jetzt das umsetze, sowohl in Formen der Tätigkeit, aber vor allen Dingen in Formen des Machens. Also Machen ist was anderes als Handeln. Wir würden heute wahrscheinlich weniger vom Schauen reden. Das deutlichste Bild wäre vielleicht das Spielen. Nicht beim Spielen kommt es nicht aufs Herstellen an, sondern das Spielen ist etwas, was Selbstzweck hat. Es hat keinen Sinn, sondern Selbstzweck. Natürlich kann ich es nochmal verzwecken, es gibt Spieltherapien. Aber eigentlich ist Spiel etwas, was sinnvoll ist und ohne Zweck. Was einfach geschieht und wo es nicht auf das Resultat in erster Linie ankommt. Man kann ja nicht genau sagen, was Spiel ist. Wittgenstein spricht damit recht von so einer Familienähnlichkeit, weil es so verschiedene Arten von Spielen gibt, wo es gar nicht einfach ist zu sagen, was ist da nun so ein Kern, was macht das Spiel zum Spiel. Aber so etwas könnte man sagen, sagen auch so diese Spielphilosophen. Man sagen kann, es ist eben, um es nochmal zu wiederholen, es ist zweckfrei, aber sinnvoll. Also die meisten Teil der praktischen Ausübung, wie gesagt, ein Herstellen ist in irgendeiner Form.
Man an sich auch nicht mehr auf der Beobachterseite.
So ist es. Da wird eben
das andere ist ja, der Schatten vom Beschauen kann ja sein, wenn er nur noch Beobachter ist.
Ja, das ist schon eben eine Abschwächung, genau dieses. Nicht, wenn ich bloß beim Beobachten bleibe und nicht mehr mir gesagt sein lasse. Denn warum beobachte ich? Das ist ja der Satz, den Spähmann dann immer zitiert von Hobbes, der sagt, einen Gegenstand kennenlernen oder kennen heißt, sich klar werden darüber, was man mit ihm macht, wenn man ihn hat. Also diese praktische Seite, die die Neuzeit kennzeichnet. Also ich will nicht etwas sehen, wie es in sich ist, sondern ich will sehen, was man damit machen kann, wenn man es hat. Deswegen will man es kennen. Und das, woher kommt diese Grundbestimmung? Die kommt von dort her, dass die Grundbestimmung der Neuzeit die Selbsterhaltung ist. Die berühmteste Fassung davon stammt von Spinoza. Er sagt, es ist das Wesen der Dinge, sich im Sein zu erhalten. Das ist der Conatus Endis, sagt er. Der Conatus Endis, der Grund, die Grundneigung des Seienden ist, sich im Sein zu erhalten. Nur darum geht es, sich zu erhalten. Das wird dann zugespitzt, indem man sagt, aha, es geht also um die Erfüllung von Bedürfnissen. Denn um mich im Sein zu erhalten, müssen Bedürfnisse erfüllt werden. Und damit bin ich dann ganz bei mir und kann, dann kommt dieser Satz hier, den Spähmann ja auch fast in jedem Artikel zitiert in den letzten Jahren, und sein neuer Sammelband hat es sogar als Überschrift, Schritte über uns hinaus, der Satz von Hume, we never advance a step beyond ourselves. Wir bleiben immer bei uns, in der Erfüllung unserer Bedürfnisse. Und die Wissenschaft beschreibt dann alles als Bedürfnisse. Und das ist ja leicht zu machen. Also, wenn ich jemandem was schenken will, dann erfülle ich mein Schenkbedürfnis. So heißt das dann in wissenschaftlicher Sprache. Und dann müsste eigentlich der Beschenkte sagen, also es freut mich ja, dass du dir eine Freude gemacht hast, mir was zu schenken. Das hat der andere, nein, mir macht es gar keine Freude. Ich dachte, dir macht es vielleicht eine Freude. Also sehen Sie sofort, was das für ein Quatsch ist. Das geht überhaupt nicht mehr. Während die moderne Ethik das von dort her entwirft und hat dann die Alternative Egoismus und Altruismus. Entweder es geht um mich oder um den anderen, aber das ist völlig falsch. Sondern wenn ich wirklich jemandem Freude machen will, mache ich mir damit eine Freude. Und die Freude mindert sich, wenn ich sehe, der andere freut sich gar nicht. Also das kann ich nicht auseinanderreißen in Egoismus und Altruismus. Das ist Unfug.
Und ist es nicht so, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas schenke, was ich gerne selber haben würde, aber ja. Ich bin auf der sparsamen Seite, mache ich es nicht, aber kaufe gerade das dann.
So ist es.
Und das ist fast immer der beste, der größte.
So ist es, ja. Genau das ist es. Und da merkt man doch, und jetzt kommen die Wissenschaftler und sagen, nein, wenn ich das untersuche, ist es völlig klar, dass es auf beiden Seiten Bedürfnisbefriedigung. Ja, und dann kann man, was soll man da sagen? Und die nennen das, das ist also der wissenschaftliche Zugang, von diesem Hintergrund her zu sagen, der Conatus Endis ist esse, sum, conservare. Dann komme ich wirklich keinen Schritt über mich hinaus, sondern ich stecke immer nur in meinen Bedürfnissen. Und so höre ich das oft genug so beschrieben. Das sind ja die Leute, die dem anderen eine Form, so wird auch Religion wird so beschrieben. Sie können doch wissenschaftlich nicht sagen, mir geht es um Gott, sondern Sie können wissenschaftlich nur sagen, ich erfülle meine religiösen Bedürfnisse. Bis hin zur Beschreibung des Sonntags. Nicht? Der Sonntag ist da zur Erhebung des Herzens und zur Möglichkeit der Erfüllung also religiöser Bedürfnisse. Das ist das, wie das also die Wissenschaft und die Praxis also beschreiben heute. Und das andere kann man so privat denken, aber das entlarvt natürlich die Wissenschaft. Möglicherweise erfüllen wir nur unsere Bedürfnisse. Und deswegen ist das so das Grundwort, das hineinkommt, nicht bloß im Marxismus, sondern quer durch nochmal. Und wenn ich das formuliere, merken Sie, dass dann die Frage, wozu, verschwunden ist, die für die Alten die erste Frage war. Sie sagen, ohne ein Wozu kommt überhaupt nichts in Bewegung. Die sagen jetzt, nein, wozu, über uns hinaus? Nein, es gibt Bedürfnisse in mir, die wollen erfüllt werden. Und eben Ethik wird dann beschrieben als entweder meine Bedürfnisse, andere Bedürfnisse. Heute sagt man dann, es geht um das Bedürfnis, dass die Gene sich da verteilen und vermehren. Nicht? Die haben auf einmal Bedürfnisse, aber das ist eben die Grundbestimmung. Und so etwas wie eben Liebe können Sie dann nicht unterbringen, man muss es genau so beschreiben dann. Erfüllung eines religiösen Bedürfnisses, eines Schenkbedürfnisses. Also es gibt eben die Bedürfnisse, Streicheleinheiten zu bekommen und Bedürfnisse, Streicheleinheiten zu verteilen. Und damit geht das auf. Und alles ist klar. Das sagen uns diese Wissenschaftler.
Was ist der Hintergrund bei Spinoza?
Der meint das so zu beobachten. Das ist also mit diesem Rückwendung auf den Menschen selber hin, der sagt, was stelle ich im Menschen fest, was kann ich dort feststellen, dann sehe ich, das Handeln entspringt dieser Grundgedanke, zum Beispiel auch unser Wort notwendig, nicht? Es ist eine Not und die soll gewendet werden. Das heißt, einem fehlt was und deswegen rafft man sich auf, es ist kalt, also man heizt, es ist stürmisch, also man baut ein Haus oder so alle Geschichten, also alles entspringt aus Nöten, die abgewendet werden. Das wird da beobachtet, festgestellt. Die Alten haben noch gesagt, ich erfülle erstmal die Nöte, so fängt ja Aristoteles seine Metaphysik an, und wenn die Nöte erfüllt sind, kann ich mich dann hinsetzen und über die Wahrheit nachdenken und Metaphysik machen. Heute sagt man, ich mache Wissenschaft, um eben die Lebenserhaltung zu bessern. Es muss nützen.
Und die Wahrheit entfällt ganz?
Die entfällt. Die gibt es ja auch nicht. Die ist ja auch unnötig. Theorien sind nicht wahr oder falsch, sind brauchbar oder nicht. Wir müssen also der Lebenserhaltung dienen. Das ist der Punkt, um den geht es. Das ist die Prämisse, die überall drin steckt, dieser praktische Gedanke. Wir wollen uns erhalten und das sehen die dann im Tierreich, im Pflanzenreich. Pflanzenreiche auch, die kämpfen sich da oben hoch, die Bäume, damit sie da ihr Licht kriegen, da ihr Sonnenlicht, das sie umwandeln können und so. Überall stellt man fest, und das ist die ganze Evolutionstheorie, sagt das ja auch so, es geht um Selbsterhaltung, um Fitness, um diese Weise, sich da durchzusetzen. Das ist es eigentlich, sagen Leute. Das sei die Grundbestimmung des Lebens. Und dann habe ich so eine Bestimmung, von woher ich denken kann.
Und das lässt sich auch auf alles Handeln umlegen?
Ich kann alles Handeln so beschreiben. Dann sagen die anderen, das andere ist emotional oder da täuschst du dich eben selber drüber. Das müsste man. Aufklärung läuft darauf hinaus, das eben so umzuschreiben und zu sagen, das ist das eine Prinzip überall. Das ist der harte Kern. Deswegen reden wir von harten Wissenschaften und weichen Wissenschaften. Nicht? Der harte Kern ist, dass ich das dort feststelle. Deswegen haben wir als Leitwissenschaft ja nicht mehr die Physik. Die hat man früher ja auch so beschrieben mit Abstoßung und Anziehung. Die Ausdrücke sind ja noch da. Nicht? Bis hin zu Goethes Wahlverwandtschaften. Und das hat aber eben dann konsequent inzwischen die Biologie übernommen, genau diese Leitfunktion, oder will das übernehmen, nicht? Zu sagen, hier wird genau von dieser Selbsterhaltung her gedacht. Und dann entwerfe ich Ethik und alles von dort her, und das sind dann ganz andere Kategorien. Und dann der Mensch, Spemann sagt immer so, seither sind wir uns selber zum Anthropomorphismus geworden. Also von Liebe reden und von solchen Dingen ist eben anthropomorph. Wenn ich das eigentlich wissenschaftlich angucke, ist es diese Form der Bedürfniserfüllung.
Liebe auch.
Und damit entfällt natürlich Liebe, was man klassischerweise darunter verstanden hat, es entfällt Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt dann eigentlich nur im Ernst Freude darüber, dass mir zugute kommt, dass der andere sich sein Bedürfnis erfüllt. Und das nennen die dann auch Dankbarkeit. Also das zur Dankbarkeit gehört, dass ich antworte auf das Wohlwollen eines anderen Menschen, auf das freie Wohlwollen. Das gibt es natürlich nicht. Ist ja auch nicht da. Aber die übernehmen die Ausdrücke. Darauf lief es zum Beispiel in meinem Gespräch mit dem Schmidt-Salomon hinaus. Ich sage, gibt es doch gar keine Dankbarkeit, wenn Sie das so entwerfen. Sagt, ich bin tief dankbar, natürlich, dass es mir so gut geht und dass das alles da ist. Sage, was soll denn das heißen? Dankbar heißt doch dankbar wem? Sagt, nee, das gehört natürlich da nicht hinein. Aber was soll denn noch das Wort Dankbarkeit dann? Also es wird einfach alles umgeschrieben in diese Form hinein, die da besteht. Und das andere ist atavistisch. So ist es. Man muss ja nicht mitmachen. Das war ein Satz, den Vögelin hier immer gesagt hat, damals, als ich hier noch studierte. Er sagte, niemand ist verpflichtet, jede Krise mitzumachen. War so eine Formel von ihm. Nicht? Muss man nicht. Also, wir haben ein bisschen erklärt, nochmal, was hier Theorie heißt, was hier eigentlich mit Praxis gemeint ist, was eigentlich dahinter steht, wie das aussieht in dieser Grundbestimmung der Neuzeit. Noch sind wir nicht in der Neuzeit, sondern wir sind ja hier noch im Mittelalter, noch vor Thomas. Aber um zu zeigen, was da inzwischen passiert ist, und zwar natürlich im normalen Welt laufen wir alle immer noch mit der Vorstellung rum, auch diese Leute selber, die so reden. In ihren Lebensbeziehungen halbwegs, nicht? Aber zugleich trennen die und sagen, eigentlich ist es rein im Denken so. Und dann ist ja dann nur noch der Schritt draufgekommen, der bei Hume noch fehlt. Der Hume sagt ja auch schon, ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht eines Ich erfreuen. Weil er ja sagt, das Ich ist nur ein Bundle of Ideas und Sensations. Und ist ja nichts anderes. Also das gibt es da schon ja auch nicht mehr. Aber der geht nicht so weit wie heute die Hirnforscher, die einfach sagen, das Gehirn ist das. Also so ein Stück Fleisch da unterm Schädel, nicht? Dass das eigentlich alles macht. Das ist ja nochmal, da hätte er sich schon sehr gewundert drüber. Aber so ist es halt. Also, die, wenn man das so sieht wie hier, dann ist eben dieses Anschauen dessen, was die Dinge eigentlich sind, das erstreckt sich dann in gewisser Weise tatsächlich auf alle Dinge, weil ich eben den Kern von allem versuche, um zu denken. Daher diese beiden Seiten der klassischen Philosophie von Aristoteles her. Einmal wird nachgedacht, was das Seiende als solches ist, die Grundstrukturen des Seienden, die Kategorien. Und auf der anderen Seite, was ist das Prinzip, wovon das herkommt, das dann in der religiösen Sprache Gott heißt. Da habe ich die Ontologie und die Theologie. Und das nennt dann Heidegger die Ontotheologie. Nicht, in der es darum geht. Und das spricht er jetzt an. Also wird die Philosophie eingeteilt in Theorik, also diese, die Lehre vom Anschauen, die Praktik vom Handeln, die Mechanik, das wäre also jetzt eben Mechanär, also das Arbeiten mit den Dingen. Und dann die Logik natürlich, die Begriffe. Diese vier enthalten alles Wissen. Theorik bedeutet spekulativ, Praktik die aktive Wissenschaft und letztere wird dann mit anderem Namen auch die ethische genannt, das heißt die moralische Wissenschaft. Und zwar deshalb, weil Moralität in guten Taten besteht. Und Mechanik bedeutet die unechte Wissenschaft, nicht? Die ist eigentlich keine Wissenschaft, sondern eher nur eine Kunst und Kunde, wie wir ja gesagt haben. Weil sie mit menschlichen Werken beschäftigt, Logik ist die Wortwissenschaft, weil sie mit Wörtern handelt und die Theorik wird eingeteilt in Theologie, Mathematik und Physik. Da haben Sie nicht die Theologie, die Gotteslehre, die Physik, bitte Physik, ich darf noch wieder erinnern, Physik heißt hier nicht Physik, sondern Physik heißt hier von Physis die Natur. Das, was aufgeht, aufblüht, also die ganze Realwissenschaften, müsste man sagen. Und Mathematik hier als Wort für die logischen Zusammenhänge und Strukturen, die hier gegeben sind. Da gehört dann, also diese Mathematik legt sich ja auseinander in die Arithmetik, die Geometrie oder Geografie, die Musik und die Astronomie. Das hatten wir ja. Die Mathematik wiederum, da kommt es ja jetzt, die Mathematik also im weitesten Sinn, Mathema heißt einfach das zu Lernende. Nicht? Man kann nur lernen. Die Lehre, die zerfällt in die Arithmetik, also die Lehre von den Zahlen, also das, was wir in der Mathematik, die Musik nämlich, die hat es ja auch mit den Zahlen zu tun, mit den Tonhöhen und den Tonlängen und dergleichen. Die Geometrie, das ist, wörtlich heißt das ja die Erdvermessung von Gea, die Erde. Das bezieht sich also von den sogenannten geometrischen Formen, dem Quadrat und dem Dreieck und all den Geschichten, bis zur Bemessung der Erde. Das gehört alles zur Geometrie. Und dann die Astronomie, die zum großen Teil ja noch Astrologie auch war damals. Denn man glaubt ja, dass die Sterne uns beeinflussen, heben nicht unsere Freiheit auf, aber sie bestimmen Geneigtheiten. Und das wirkt sich dann in der großen Menge der Menschen aus. Heute gibt es ja einen ganzen mathematischen Zweig dafür, die Versicherungsmathematik, wo man eben ausrechnet, wie lange die Leute leben und wie viele sich zu welchen Jahreszeiten umbringen oder so, um danach eben die Policen berechnen zu können. Also der Mensch ist zwar als Einzelner frei, aber in seiner Gesamtheit gibt es da schon berechenbares Verhalten. Und das haben die Alten und Mittelalter auch den Sternen zugeschrieben. Es gab Leute, die haben gesagt, wird uns die Freiheit genommen. Andere, der Thomas sagt, nein, das nimmt uns nicht die Freiheit, sondern das prägt uns mit Neigungen. Aber der Einzelne kann damit umgehen, wo das geschieht. Und das ist tatsächlich eine merkwürdige Sache, was man da berechnen kann, dass das eben stimmt, sonst würden die Versicherungen alle pleite gehen. Das kann man eben durchrechnen.
Wer wenn jetzt sozusagen die jährlich 30.000 Selbstmörder in Japan alle eine Lebenspolice machen würden, dann würde die Versicherung...
Eben, deswegen, das müssen die eben genau ausrechnen, wie viel die davon nehmen können und wie nicht. Das ist, ich bin ja kein Mathematiker und sogar kein Versicherungsmathematiker. Ich stelle nur mit Staunen fest, dass das funktioniert. Natürlich, wenn es solche Krisen gibt, wie jetzt hier bei uns, dann sind eben auch die Versicherer dran, aber in der Regel funktioniert es. Das sind schon die Grenzen unserer Freiheit, die da drin stecken. Also deswegen also diese vier Dimensionen des zu Lernenden der Mathematik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Das ist das, was die hier Mathematik nennen im weitesten Sinn. Und dann gibt es ja das ist das berühmte Quadrivium, der Vierweg, den haben Sie zum Beispiel, wenn Sie vor der Kathedrale in Chartres stehen, an dem Hauptportal rechts, haben Sie dann für jeden dann so einen Gelehrten, wo das dann dargestellt ist. Und vorweg das Trivium, Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Die gibt es ja dann auch nochmal, Grammatik also Literatur, Dialektik die Logik und Rhetorik, da steckt ja dann so Recht und Ethik drin. Also die Mathematik wiederum ist eingeteilt eben Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie, da haben wir gerade davon geredet. Die Praktik ist eingeteilt in die persönliche, die private und die öffentliche. Die persönliche, das ist die Moral, die private, das ist dann das, was Ökonomie heißt, die Familien, der Haushalt, die Wirtschaft und öffentliche ist das Politische. Die Mechanik ist dann eingeteilt, das ist jetzt neu, in Tuchherstellung, Waffe, Schmiede, Kunst, Handelsschifffahrt, Landwirtschaft, Jagd, Medizin und Theaterkunst. Da kommt sie vor. Die Logik ist eingeteilt eben in Grammatik und Argumentation. Die Argumentation wieder ist unterteilt in Beweisführung, Überzeugung und Überredung. Und die Überzeugung ist eingeteilt in Dialektik und Rhetorik. Also immerhin wird hier die Rhetorik zur Überzeugung gerechnet. Ich würde die ja zur Überredung rechnen. Aber die hat in der Antike einen höheren Rang. Das sind halt diese mittelmeerischen Völker. Ich habe das schon wiederholt gesagt, dass der Redner an sich die Figur des geglückten Menschen ist für die Griechen und die Römer. Da kommen die ganzen Tugenden vor und die Ethiken, wenn Sie es gucken, sowohl bei Cicero wie dann bei Quintilian und auch bei den christlichen Autoren dann. Der Redner, der den richtigen Charakter haben muss, der die Menschen kennen muss, der darauf zugehen muss, also da steckt die ganze Ethik auch mit drin. Der vollkommene Mensch ist, das Germanen kämen das nicht so vor, je mehr man nach Norden geht, desto weniger redet man oder so, nicht? Aber zu den romanischen Völkern gehört genau dieses sich auf der Agora, auf dem Marktplatz durchsetzen. Da die Menge gewinnen können, richtig reden können, das gehört dazu. Und deswegen ist das immer so ein Punkt auch so der Missverständnisse zwischen den Germanen und den Romanen, zum Beispiel zwischen den deutschen Katholiken und Rom oder so. Vieles geht einfach auf solche Missverständnisse da zurück, dass die anders denken als die Romanen. Ja, so viel zu dem Viktor und zu dieser Basis. Steht bei Ihnen dann nochmal nachzuhaken oder nachzufragen im Zusammenhang damit?
Bitte? Nur kurz mit dem Redner, ist da was dran? Oder ist das
ich meine schon, dass da was dran ist. Dass das natürlich ausarten kann, das haben wir ja beim Platon, der führt das ja ausdrücklich vor, diese sogenannten Sophisten. Wo es genug Kollegen gibt, die sagen, die Sophisten gehören zu den verleumdetsten Leuten der Welt, so schrecklich waren die gar nicht. Die werden ja wirklich zugespitzt von Plato, auch wahrscheinlich aus der großen Nähe, denn wenn Sie den Aristophanes lesen zum Beispiel, die Wolken, da wird der Sokrates auch zu den Sophisten gerechnet, der genau so dieselben Späßchen macht wie die Sophisten und auf denen eigentlich kein Verlass ist. Und die Römer waren da sowieso strikt dagegen, da kam doch mal so eine griechische Gesandtschaft und wollten da so Reklame für die Philosophie machen und haben das so vorgemacht, haben am ersten Tag für die Sache geredet, am nächsten Tag gegen die Sache und dann haben so Leute wie der Cato gesagt, raus mit euch, also sowas gibt es bei uns nicht. Wenn das Rhetorik sein soll, das machen wir nicht. Und also dass das in diesem Sinn missbraucht werden kann, völlig klar. Aber an sich gehört das so als Ausdruckmittel dazu. Sie haben doch jemanden, der das sehr stark macht in unserer Zeit wieder. Das ist Hannah Arendt mit ihrem Hauptwerk Vita Activa. Die das nochmal den Christen vorwirft, dass sie zu wenig Sinn für diese öffentliche Arbeit haben, für die Politik oder so, dass die zu sehr ins Private sich zurücknehmen und so. Sondern zum ganzen Menschen gehört auch diese politische Wirksamkeit und sie hat sich ja sehr engagiert da und ja auch einiges einstecken müssen, im Zusammenhang etwa mit dem Prozess da von dem wie hat er geheißen, von dem SS-Mann mit den KZ-Geschichten, wo er das berühmte Wort von der Banalität des Bösen geprägt hat oder so. Also die hat tatsächlich von der Philosophie diesen Weg in die Politik gemacht, sagt, das muss man heute machen. Sodass da schon was dran ist. Also ich muss in dieser Form mich auch durchsetzen können und was vertreten können. Das ist schon richtig. Tatsächlich betonen wir stärker und auch nochmal so die biblische Tradition, das Sein und die Taten. Aber wenn Sie auch im Hebräischen nehmen, das Wort Dabar, Dabarim, das heißt sowohl Worte wie Taten. So wie bei uns mit der Geschichte. Nicht? Geschichte heißt ja sowohl die Res Geste, was die Leute tun, wie die Berichte darüber. Und das ist auch, da fällt auch nochmal so Reden und Handeln merkwürdig zusammen. Aber nochmal, diese biblische und auch die germanische Tradition sagt eher, nein, das Handeln ist wichtiger als das Reden. Die Römer würden nicht einfach widersprechen, sagen, klar, kommt es nochmal aufs Handeln an, wer bloß große Worte macht. Aber die Worte sind mehr als bloß irgendein Reden. Bei Ihnen gehört ja auch das Reden nochmal in einer ganz anderen Weise dazu, das Durchklären, bis man dann eben zu einer Entscheidung kommt, ja, im Besprechen der Gemeinschaft oder so, gehört in einer ganz anderen Weise dazu als bei uns. Früher war deswegen hatten ja auch so die Deutschen immer so ein bisschen, die Konservativen immer so etwas merkwürdig auf die Demokratie geguckt. Die Redeweise fürs Parlament hieß da immer wieder auch bei den Nazis Quasselbude. Und da braucht man nicht zu reden, sondern man handelte eben. Nicht? Die Frage ist, ob man eben nicht reden muss, überzeugen muss, Argumente vorlegen soll oder so, ob das nicht hingehört. Nicht?
Ja. Die Worte negativ gesehen eben nur Worte, die Taten auslösen.
So ist es. Also jetzt ja, eben. Nicht? Und zwar, und das ja in der Richtung, worüber gar nicht mehr geredet wurde, das war klar, was man eigentlich wollte, mit diesen krausen rassistischen Vorstellungen, die da drin steckten. Nicht? Ja, Sie merken, das Mittelalter kommt hier etwas mager vor. Da gäbe es wirklich Namen, also wen ich da sehr vermisse, warum der nicht drin ist, ist der Cusanus. Der gehört da wirklich hinein nochmal. Ich überlege mir, vielleicht nehme ich da einfach noch irgendeinen so Text da nochmal dazu da hinein, aber noch sind wir nicht so weit. Erstmal ist also der Thomas und der Bonaventura, also der Thomas von Aquin jetzt, der jetzt in diesen Umbruch gehört, der Wiederentdeckung des Aristoteles. Das hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen, dass von dem ziemlich wenig bekannt war, sondern einige logische Schriften eigentlich nur. Und jetzt wird sein eigentliches Werk entdeckt und das hat eben einen ziemlichen Schock ausgelöst und führt dann zu dieser scharfen Trennung, die bisher nicht in dem Sinn da war, das haben Sie hier gemerkt, von Philosophie und Theologie. Auch bei Hugo von St. Victor merkt man das nicht groß als Trennung hinaus, das geht so irgendwie noch ineinander über. Jetzt kommt diese Trennung, wobei man wissen muss, dass Philosophie zunächst mal immer heißt Aristoteles. Wird auch bei Thomas heißt das immer der Philosoph. Der nimmt gar nicht den Namen. Und wenn Bonaventura über die Philosophie schimpft oder so, dann meint er immer den Aristoteles und die Aristoteliker. Und das waren ja die beiden Punkte, die ich genannt hatte, die da besonders ins Auge fielen. Das eine war die Anfanglosigkeit und Ungeschaffenheit der Welt, Punkt 1. Punkt 2 war die Leugnung einer unsterblichen individuellen Seele. So, die Seele wird gedacht als ein Lebensprinzip und dieses Lebensprinzip verschwindet eben, wenn der Körper, wozu es gehört, also definiert war das Protemorphae, die prima forma corporis organici, eines organischen Körpers. Form hieß, Sie erinnern sich noch, nicht die äußere Umriss, sondern Form hieß das, was etwas ist. Und dieses Lebensprinzip eines organischen Körpers, das heißt für Aristoteles Seele. Und wenn der Leib zerfällt und zum Leichnam wird, dann verschwindet die Seele. Und in unsere Menschenseele, bei den Menschen kommt, eigentlich sind Seelen, ist ein Begriff der Naturphilosophie, gehört in die Tiere hinein. Deswegen war das ja so merkwürdig, dass dann zu Anfang, also Spätantike, Anfang Mittelalter, die Leute darüber diskutierten, ob die Tiere eine Seele haben. Während Animal heißt, von Animal Seele, Animal heißt Seelenwesen und nichts anderes. Bitte?
Ich darf nur kurz fragen zu dem platonischen Gedanken, dass die Seele der Mensch ist.
Ja, wie, das ist der Platon.
Genau, wie ist das dann, wie ist das dann zu verstehen?
Also, der geht so ähnlich, wie Descartes das auch wieder machen wird. Und fragen wir uns selber, sind wir nicht ein ganzes Stück Platoniker auch? Wir sagen auch, ich habe eine Seele. Aber was ist das denn jetzt? Das ist das Gemüt oder wie ist es? In gewisser Weise meinen wir mit der Seele auch schon uns, glaube ich. Und dann sind wir, zumal heute die Leute kaum noch Leib sagen, sondern auch da schon wieder Körper sagen. Und weil beim Leib sich auch der Körperaspekt des Leibes so vordrängt, nicht bloß, wenn man stolpert oder wenn man krank wird, sondern auch so in Phasen so des Wachstums, also wo ich immer gesagt habe, ich verstehe schon, dass die Leute mit ihrem Körper Probleme haben. Also erstmal als Baby, man kann sich gar nicht richtig bewegen, der Kopf ist zu groß, man fällt aber gegen die Möbel oder so und dann lernt man endlich so das Laufen, nicht? Dann ist es an sich eine schöne Zeit erstmal so als Kind, aber dann kommt schon die Pubertät und die Hormone rasen darum und alles ist durcheinander, nicht? Das ist ja wirklich also alles andere als angenehm, nicht? Und dann kommt so das junge Erwachsenenalter, das ist dann wieder ganz nett, aber dann kommt schon wieder die Midlife-Crisis oder so, also irgendwas ist immer los und ehe man es denkt, ist man soweit, wenn man morgens aufwacht und es tut einem nichts weh, dann ist es man tot, nicht? Das ist also einfach so ergibt sich das, nicht? Und von dort her haben wir Probleme, die Leute mit ihrem Körper, sodass man das nachvollziehen kann, dass der Plato sagt, eigentlich sitze ich in einem Körper drinnen, wie in einem Fahrzeug oder einem Boot oder wie in einem Gefängnis oder wie in einem Grabmal und will da eigentlich draus befreit werden. Weil ich will noch weiterarbeiten, jetzt bin ich müde oder dies und das und alles, was da hineingehört. Also kann man gut verstehen, und der Descartes genauso. Der Descartes fängt an und denkt, wo habe ich denn einen festen Grund? Und den habe ich eigentlich nur in meinen geistigen Vollzügen. Und Sartre, wenn der das so schreibt, da im Ekel, nicht, dann sagt er, liegt so die Hand herum, sagt, was ist denn das für ein Gebilde, liegt so rum und ist hier so dick und weich und dann gibt es ja so diese rausstehenden Würste da oder so ähnlich, nicht, und das liegt so rum und sagt, das Ganze ist ein großes Detro, ein zu viel. Was ist das eigentlich? Bis dorthin geht so die Manschette und dann guckt da dieses Lebewesen da raus, was ist das eigentlich, nicht, wenn man das so anschaut. Also kann man das schon gut nachvollziehen. Die Franzosen lesen ja alle den Descartes in der Schule oder so. Das prägt die schon wirklich sehr. Während die Deutschen ein bisschen so romantischer darum oder so. Ne? Also, dass man das wirklich so aufnimmt, so dass kein Wunder, dass das dem Menschen da nahe liegt, nochmal zu sagen. Nach allem, was wir auch hier gesagt haben. Beim Schiller heißt das dann, dass im Reich des Gedankens alles wunderbar zusammenpasst. Erst im Raume stoßen sich die Sachen. Nicht? In den Piccolomini steht das irgendwo im Wallenstein. Nicht, dass er das so aufnimmt, wo das da ist. Wie bitte?
Dicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raum stoßen sich diese.
Vielen Dank, da ist es. Nicht? Genau das ist es. Nicht? Dass also die Gedanken durchdringen sich, das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht alles und stimmt genau. Und dann hat man die Probleme mit der Realität. Also deswegen hat man auch beim beim Thomas noch so viel an Plato immer wieder drin. Das wechselt dauernd hin und her. Das kann man gucken, wenn man so bei Greshage schaut, zusammen mit dem Gerhard Lofing haben die so eine Quaestio Disputata gemacht in 4 Auflagen über Tod und Unsterblichkeit, glaube ich, heißt das. Wo sie dieses Material zusammentragen und wo er die ganzen Stellen von Thomas zu diesem Thema auch zusammenträgt. Die einen, die so mehr platonisch sind, und die anderen, wo er sagt, nein, also ich bin doch nicht die Seele, sondern die Seele selber ist eine Wesenheit, die eigentlich den Leib beseelen will. Und die ist unglücklich, wenn die keinen Leib zum Beseelen hat. Und Gott wirkt da so ein Wunder, solange wie wir warten müssen, bis wir den neuen Leib kriegen. So nach dieser Vorstellung, dass es den neuen Leib erst am Ende der Welt gibt. heute ragt ja bei diesen Leuten wie Gräshack und so der Gedanke, dass man eigentlich schon nach dem Tod schon wieder die Leiblichkeit bekommt. Und wenn ich Leib denke und nicht Körper, muss ich sagen, bin ich auch eher in der Richtung denken. Denn er muss ja sowas einführen und sagt das auch wie ein Wunder bei der Eucharistie. Dass da die Seele doch denken kann und hören kann und merken kann, ohne dass sie also eigentlich die Organe hat dazu. Drum diese merkwürdige Verbindung. Einfacher ist natürlich die Unsterblichkeit zu denken, wenn es ja die Seele ist, einfach, die bin ich und da, die wandert dann raus. Aber mein Problem war ja immer, was heißt dann sterben? Ich sterbe dann jedenfalls nicht, sondern ich wandere ja dann nur raus. Aber damit ist Tod nicht ernst genommen. Umgekehrt, wenn das so geht wie beim Aristoteles, dass die Seele da ganz weg ist. Der Geist kommt also zu unserer Lebensseele durch die Tür rein, das ist das berühmte Wort Tyratin, von der Tür her kommt das in uns hinein und geht beim Tod wieder aus uns heraus. Und dann sind wir genauso verschwunden wie die Lebewesen. Und das konnten weder die Juden, noch die Muslime, noch die Christen akzeptieren. Und daher war das so ein enormer Einschnitt mit dem Aristoteles. Und die Dominikaner, also Albertus Magnus und sein größter Schüler, also der Thomas, die haben also probiert, sagen wir, taufen das irgendwie, wir holen das ein. Ohne dass so richtig klar wird, wie das eigentlich geht. Und das ist das, was er dann hier einbaut und aufnimmt. Und da kommt es dann jetzt zu dieser deutlichen Trennung. Bisher hat es immer geheißen, Philosophie ist von den göttlichen und menschlichen Dingen. Und jetzt wird es auseinandergenommen. Jetzt entsteht diese Trennung von Theologie und Philosophie, wobei man jetzt wissen muss, dass die Theologie dann noch nicht Theologie heißt. Denn das Wort Theologie war ja von Platon eingeführt, kommt beim Aristoteles vor und hat dort seinen Ort. Die nannten das, was wir heute Theologie nennen, Sacra Doctrina oder auch Divina Lectio Divina. Also Schriftlesung und erst zu Ende des Jahrhunderts fängt sich dann an, allmählich einzubürgern, dieser Ausdruck Theologie dann dafür. Und heute haben wir dann eben das Problem, dass wir zwei Wörter für Theologie haben, die immer vermischt werden. Einmal dieses Gesamt der kirchlichen Wissenschaften an der sogenannten theologischen Fakultät und dann gibt es das, was dann hieß Theologia Naturalis oder Theologia Rationalis, eine philosophische Disziplin, die hier im Haus der Pater Schmidt vertritt. Philosophische Gotteslehre. Und da muss man mal gucken, was ist da gemeint. Da habe ich mich immer verteidigen müssen, immer gesagt, ich bin kein Theologe, sondern ich bin Philosoph, auch wenn ich von Gott rede. Und daran lag mir, weil die Kollegen dann immer sagten, wenn du ein Theologe bist, musst du ja so reden, wie du redest. Und das brauchen wir dann gar nicht erst zu argumentieren. Ich sagte, nein, ich sage das als Philosoph und will deswegen genauso ernst genommen werden wie ein Sartre. Oder so. Dazu kam dann noch, dass der Heidegger dann so prägend war, der ja seinen Katholizismus da so aufgegeben hat und jetzt gesagt hat, christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen. Das kann es gar nicht geben, denn im Glauben weiß ich und die Philosophie fragt, sodass er sagt, wenn ich glauben könnte, würde ich die philosophische Werkstatt schließen. Das ist dann so ein Problem, der dann nochmal extra auftaucht, da hinein. Also um das geht es dann hier jetzt, um diese Trennung. Und aus dem Grund hat er hier ja auch einen Text ausgewählt aus einer Schrift, aus einem Kommentarwerk von Thomas, nämlich der Boetius Schrift über die Trinität. Das ist allerdings eine merkwürdige Schrift, diese Trinitätsschrift, wo eben er tatsächlich, der Boetius, was Theologisches schreiben will, aber was Philosophisches zu einer theologischen Frage schreibt. Und das ist ja dieses merkwürdige Rätsel, das niemand beantworten kann. Seine letzte berühmte große Schrift, der Boetius, die Consolatione Philosophiae, vom Trost der Philosophie, da kommt Christus überhaupt nicht vor. Die Schöpfung kommt vor, aber Christus, das Kreuz, kommt überhaupt nicht vor, obwohl es um Gott und das Leid geht in der ganzen Schrift. Also es taucht einfach nicht auf, sodass man gar nicht merken könnte, dass das überhaupt ein Christ ist. Dabei geht also die Personendefinition, übrigens gerade auch in diesem Zusammenhang über die Trinität, da auf Boetius zurück, die eine unglückliche Definition ist, und die kann ich für die Trinität gerade nicht brauchen. Wenn ich sage, Person ist eine Individua Substantia, dann muss ich ja sagen, Gott sind drei Individuen, und dann bin ich beim Drei-Götter-Glauben. das kann gerade nicht gehen. Und da macht der Thomas sich viel Mühe, das umzudeuten und zu sagen, Person heißt bei Gott das, der subsistierende Bezug. Also der Vater ist nicht ein Individuum für sich und bezieht sich dann hinterher auf den Sohn oder so, sondern der Vater ist nichts anderes als Vater des Sohnes und Haucher des Geistes. Da ist der Bezug die eigentliche Substantialität. Klassischerweise hat man gesagt, wirklich sind nur die Substanzen. Ein Pult ist wirklich. Der Mensch, wie er da sitzt, ist wirklich. Ein Toddity. Und dann haben wir Beziehungen, und die Beziehungen sind das Schwächste, was es gibt. Warum sind die Beziehungen das Schwächste? Erstens sind sie ein Wie-Sein und nicht ein Was-Sein. Zweitens ändern sich die Beziehungen, ohne dass es den Einzelnen betrifft. Jetzt ist das Mikrofon vor mir und jetzt ist es hinter mir. Das Mikrofon hat gar nichts gemacht. Deswegen ist das eine so fragile Wirklichkeit, dass sie gesagt haben, es ist eigentlich so gut wie gar keine Wirklichkeit mit den Beziehungen. Auch bei menschlichen Beziehungen, wenn da so ein Stalker da hinterher ist, hinter irgendeinem Filmstar oder so, der das gar nicht will, für den Verehrer ist das ja ganz wichtig, nicht? Aber für den anderen nur lästig. Also ist für die Antike Beziehung so gut wie gar nichts. Und das schlägt dann um, und wird eben dann zur neuen Grundbestimmung, das kann man sowohl bei Kasper lesen, wie bei Ratzinger oder so, dass eben im neuen Denken dann jetzt eigentlich die Beziehung die Hauptwirklichkeit wird. Aber das steht so im Fluss beim Thomas, der sagt dann zwar, die göttlichen Personen sind subsistierende, also in sich stehende Beziehungen. Andere sagen, was ist das für eine Unfugbeziehung? Gibt es doch nur an etwas, was in sich steht und dann sich bezieht. Hier sagt er, nein, die Beziehungen selber sind die eigentliche Wirklichkeit. Ich darf also nicht sich das so malen, dass man sagt, da ist also der Vater und dann hat er jetzt nachträglich Beziehungen. Das wäre schon falsch. Und das wendet Thomas nur auf die Trinität an. Für uns bleibt er dabei zu sagen, wir sind erstmal Substanzen in uns und dann haben wir mehr oder weniger Beziehungen. Und da kommt bei der Personenbeziehung, also beim Personenbegriff, kommt das Wort Beziehung zu kurz. Das steckt eigentlich nur in der Definition drin mit der Ratio. Also individua substantia rationabilis naturae. In der Vernunft steckt drin, dass ich eben mich auch auf anderes beziehe. Aber das klebt so äußerlich dran. Und dann denken wir bis heute Personen, auch wenn die dann singen, No Man is an Island oder was weiß ich, dass wir eben doch als Inseln oder als Atome da sind und beziehen uns nachträglich. Steckt in uns so drin, weil wir keine reinen Personen sind, sondern eben doch auch Individuen. Aber darum geht es hier in dem Text gar nicht. Ich wollte nur deutlich machen, dass da jetzt also so diese Trennungen passieren, die hier nötig werden. Und dann nimmt er jetzt aus dieser Boethius-Schrift hier einen Text raus, wo das klar wird. Also sagt er, die sinnlich vermittelte Kenntnis der Schöpfung ist Ursprung der natürlichen Erkenntnis. Also Schöpfung, das setzt er hier voraus als Theologe. Und sagt, die Schöpfung wird erkannt sinnlich. Das übernimmt er von Aristoteles. Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensibus. Also nichts kommt in den Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war. Leibniz wird dann sagen, außer dem Intellekt selber. Außer dem Intellekt selber. Aber Aristoteles sagt, wir sind eine unbeschriebene Tafel, berühmte Tabula rasa, und dann schreiben sich auf uns die Sinneseindrücke ein. Wir haben es also bekommen, wir sind nicht zuerst bei uns, sondern sind zuerst außer uns bei den Dingen. So, und jetzt diese Dinge, die aus denen machen wir jetzt das, was unser eigentliches Erkenntnis erkennen ist, nämlich die Was-Erkenntnis. Das ist das, was der Mensch eigentlich erkennt, so sagt diese Tradition. Ich erkenne das an den sinnlichen Eindrücken, das eigentliche Was. Die Tiere kommen nicht bis zum Was. Die Tiere haben außer den Einzelsinnen, also Geruch, Geschmack, Gesicht, haben die noch den sogenannten Sensus communis. oder die vis estimativa, also ein Wahrnehmungssinn, ein Zusammenschausinn, mit dem sie die verschiedenen Sinneseindrücke zu einer Gestalt zusammenfügen. Also der Hund erkennt, das ist das Frauchen. Der hat nicht bloß den Geruch und die Farben und die Formen, sondern der tut den Geruch und die Farben und die Formen nochmal zusammen und sagt, das ist das Frauchen. Das kann auch der Hund. Das ist also, die Tiere haben also außer diesen Sinnen, den fünf Sinnen, haben die nochmal diesen Sensus communis, der so eine Zwischenschaltung dann zu dem ist, was nachher der Verstand ist. Aber sie haben keine Was-Erkenntnis. Die Was-Erkenntnis, das ist unser eigentliches Erkennen. Und weil wir bei Gott das Was nicht erkennen, deswegen kommen wir da eben in diese Grenzen hinein, weil wir da nicht diese unmittelbare Sinnlichkeit haben. Aber nochmal, wir haben Sinneseindrücke, wir sind also außer uns bei den Dingen und kommen dann erst zu uns zurück. Der Ausdruck, den Thomas da ständig verwendet, heißt Reditio Completa. Also ich komme vollständig zu mir zurück. Ich bin erst außen bei den Dingen und dann komme ich zu mir zurück. Und wir haben auch diese vis estimativa der Tiere natürlich, diesen Gemeinsinn. Aber wir bleiben nicht bei dem Gemeinsinn stehen, sondern wir kommen einen Schritt weiter zu diesem, was etwas ist. Und das ist das, was er hier sagt. Also die Kenntnis der Schöpfung ist der Ursprung der natürlichen Erkenntnis.
Ja? Das widerspricht in dem platonischen Gedanken. Das
ist mein, so ist es.
Der bei sich bleibt.
Beim Platon ist ganz anders. Wir da haben, so ist es. Beim Platon haben wir die Ideen gesehen, früher, und die Ideen sind in uns. Und so sagt dann Augustinus, kehre von außen in dich zurück, in dir wohnt die Wahrheit, aus dieser Erinnerung an das gesehene Wesen. Und damit hat er auch irgendwie einen Gedanken, der wichtig ist. Das lässt er den Sokrates durchführen. Wie bringe ich es denn fertig, aus diesem Gesamteindruck, also jetzt das Abstrahieren heißt denn der Ausdruck, nicht? Dass ich herausziehe aus diesem Gesamt diese Wesenhaftigkeit und sage nicht bloß, das ist jetzt der Waldi, sondern das ist ein Dackel. Nein, nicht bloß, das ist ein Dackel, das ist ein Hund, das ist ein Lebewesen. Diese Washeit, die ich da raus erkenne, da sagt man sich, die muss ich ja vorher irgendwie schon irgendwoher haben. Woher weiß ich denn, was ich da aus diesem Gesamt der Eindrücke herausziehen soll? Und deswegen ist das auch nicht so einfach mit der Abstraktionslehre. Wir können jetzt ja keine ganze Erkenntnistheorie machen, aber so der Kern ist der, dass zuerst mal, so drücken die das auch aus, das Abstrahieren ist ein zweites. Das erste ist, dass ich mit dem Intellectus agens den Gegenstand durchleuchte, den vorbereite, den aufschließe, könnte man so sagen. Also der wird hergerichtet, so wie durchs Kochen das Essen hergerichtet wird. Ich muss also diesen Gegenstand von mir aus durchleuchten. Das Wort Licht ist ganz wichtig, natürlich ein platonisches Wort. So wie ich die Farben und die Formen nur sehen kann im Licht, wenn das Licht weg ist, sehe ich weder Formen noch Farben. Ist also eine Vorbedingung für alles Erkennen das Licht. Das Licht sehen wir selber nicht. Denken wir auch normalerweise nicht dran. Das Licht ist unsichtbar. Wir sehen Beleuchtetes und wir sehen Lichtquellen, aber das Licht sehen wir nicht. Man nennt das so Sonnenstäubchen. Wenn so in einem Kino, man sieht dann so die Stäubchen, also an sich sieht man nicht das Licht, sondern man sieht die beleuchteten Stäubchen. Licht sieht man nicht. Licht lässt nur sehen. Nämlich die beleuchteten Dinge. Das ist die Selbstlosigkeit des Lichtes. Darüber kann man lange meditieren. Das Licht zeigt sich nicht, sondern es zeigt die Dinge. Und so sagt er, brauche ich also im geistigen Sinn auch ein Licht, um überhaupt die innere Verfassung und Struktur dieses Gegenstandes zu sehen, was mir zeigt. Und dann kann ich, indem jetzt dieser Gegenstand für mich ein Erkenntnisgegenstand geworden ist, da kann ich jetzt das Wesentliche, was es ist, unterscheiden von dem Unwesentlichen Wie daran. Man kann sagen, dass er jetzt dort ist und nicht da, dass er groß ist oder klein oder so etwas, oder braun statt eher hellbraun oder dunkelbraun, das kann ich dann alles sehen und kann das Was herausholen, und das Was ist die eigentliche Erkenntnisleistung. Und das meint er hier in allerknappster Form. Also die sinnlich vermittelte Kenntnis ist der Ursprung der natürlichen Erkenntnis. So, und dann gibt es darüber hinaus, sagt er jetzt, eine Erkenntnis, die durch den Glauben eingegossen wird. Eine Erkenntnis der ersten Wahrheit. Diese Wahrheit, Wahrheit heißt die Wirklichkeit, insofern sie erkannt wird. Ich sage immer, insofern sie da ist für jemand. Also Wahrheit ist nicht dasselbe wie Wirklichkeit, sondern Wahrheit ist die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt. Sie muss sich aber irgendwem zeigen. Das fragt auch Thomas zu Anfang der theologischen Summe, wie kann denn die Theologie eine Wissenschaft sein? Wer weiß denn da? Da sagt er Gott und die Engel. Und die Seligen, die im Himmel sind, die wissen schon. Und an diesem Wissen haben wir dann durch Offenbarung Anteil. Ist der Gedanke klar? Ich kann also nicht einfach eine Wirklichkeit erkennen, sondern die Wirklichkeit muss ja aufgeschlossen werden. Bei der natürlichen Wirklichkeit machen wir das mit unserem aktiven Intellekt. Der kann die Dinge erleuchten, durchleuchten und macht sie erkennbar. Aber warum können wir das? Weil sie vorher schon von Gott erkannt sind. Und das gilt nun erst recht für die Theologie. Da kriege ich was gesagt von jemand, der es schon weiß. Nicht wir, sondern eben Gott und die Engel und die Heiligen.
Das heißt, er kann auf den zweiten Gedanken nicht ganz verstehen.
Eben kann er nicht. Ich hab, die Wahrheit heißt immer, das Dasein der Wirklichkeit für jemand. Anders geht das nicht. Daraus macht dann Spähmann seinen Gottesbeweis. Nicht? Dass er sagt, weil ich auch in sagen muss, dass auch in 38.000 Millionen Jahren von Millionen gilt, dass wir heute Morgen hier über so Zeug reden, geredet haben, muss es jemand geben, für den das dann so ist. Denn sonst wäre das dann nicht mehr wahr. Wenn es aber damals nicht wahr war, dann ist es auch jetzt nicht wahr und wir sind gar nicht hier. Nicht? So meinte, könne er daraus einen Gottesbeweis machen. Also nochmal, Wahrheit gibt es nur für jemand. Das ist dann auch der Grundgedanke der Transzendentalphilosophie. Sondern man mit bedenkt, jeder Gedanke wird gedacht. Das haben die Alten nicht so in derselben Sache bedacht. Die waren etwas so naiver bei den Gegenständen einfach da, aber nicht ganz naiv. Sie haben schon bedacht, aber nicht so massiv ständig wie die Transzendentalphilosophie. Also nochmal, es gibt also die sinnliche Erkenntnis bei den Dingen und dann erschließe ich deren was, das ist das eine. Und dann gibt es durch den Glauben eingegossen, infusa, eine Kenntnis, die also nicht ich erringe durch mein Erleuchten, sondern die mir eingegossen wird. Die sogenannten, wir sagen im Deutschen, göttlichen Tugenden, die Franzosen sagen die theologalen Tugenden, das also Glaube, Hoffnung und Liebe, also die sogenannten göttlichen Tugenden, die werden nicht erworben durch Tätigkeit. Tugend heißt ja gute Gewohnheit. Und die gewinnt man dadurch, dass man immer Gutes tut und dann gewöhnt man sich daran. Und das nennt man dann Tugend. Die werden also erworben. Aber die göttlichen Tugenden, die werden eingegossen. Die muss man dann zwar auch üben, damit wir sie realisieren, aber sie werden entscheidend nicht erworben, sondern eingegossen von Gott her. Und daraus ergibt sich ein Unterschied der Vorgehensweise. Die Philosophen nämlich, die der Ordnung der natürlichen Vernunft folgen, stellen das Wissen über die Schöpfung vor die göttliche Wissenschaft. Die Theologen aber gehen umgekehrt vor, die fangen mit dem Schöpfer an und reden dann über die Schöpfung. Deswegen reden sie zuerst über Gott und dann über die Welt, sagt er. Während die Philosophen erst über die Welt reden und dann über Gott. Da liegt auch ein aristotelisches Axiom zugrunde, das heißt nämlich, dass in der Natur die Seinsordnung umgekehrt läuft zur Erkenntnisordnung. In der Natur ist es so, dass da erst die Substanz da ist, aber die Substanz zeigt sich uns an bestimmten Widerhandsformen. Zum Beispiel das, was ich denke, zeige ich, dass ich rede. Und dann geht die Lufterschütterung hin und sie hören das und können aus dem, was sie hören, dann entnehmen, was ich denke. Also sagt der Aristoteles, das, was von der Natur aus früher ist, ist für das Erkennen später. Denn ich fange von außen an und gehe nach innen, in der Wirklichkeit geht es von innen nach außen. Auf allen Stufen, das ist so ein aristotelisches Grundgesetz. Dass die Erkenntnisordnung nicht parallel läuft mit der Wirklichkeitsordnung. Da ist Hegel ein großer Einschnitt, der sagt, ich muss genauso die Erkenntnisordnung machen, wie die Seinsordnung. Und deswegen ist für ihn die normalen Gottesbeweise, die hier ausgehen von der Bewegung und von dem Irdischen, was er da ist, zu Gott hinauf, ein unguter Beweis. Der eigentliche Beweis ist der ontologische Beweis. Ich fange also an beim Gedanken und der Gedanke wird wirklich. Gott schafft. Das ist das eigentlich Christliche, sagt er, so muss man eigentlich denken. Deswegen fängt er mit der Logik an und entwickelt dann da alles. Und das Endliche selber hebt sich natürlich wieder auf ins Unendliche. Und das ist dann, wären dann diese Kontingenzbeweise oder so in der zweiten Schritt. Also im Hegel liegt es dran, diese aristotelische Bestimmung auf den Kopf zu stellen, sagen, so machen wir das nicht. Sondern richtiges Erkennen muss auch im Erkennen der Wirklichkeit folgen. Das ist seine These. Und das hat er versucht in seinem großen System. Aber hier sind wir ja nicht bei Hegel, sondern noch bei Thomas. Der übernimmt also diesen aristotelischen Gedanken von oben nach unten oder von innen nach außen, wie immer Sie es formulieren wollen, von der Ursache zur Wirkung. Und wir gehen von der Wirkung zurück auf die Ursache. Deswegen redet er da auch von Induktion und meint bei Induktion was anderes, als was wir heute mit Induktion meinen. Das muss man merken, wenn Sie zum Beispiel da bei meiner, diesen Band nehmen, die Gottesbeweise bei Thomas von Aquin mit der Einleitung von dem Kollegen in Rom, da von Seidel oder so, der spricht immer mit Thomas von Induktion da oder Induktion und dann muss man aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Der meint dann Induktion im Gegensatz von Deduktion, dass ich also vom Prinzip her ableite, von der Ursache zu den Wirkungen, während wir in Wirklichkeit von der Wirkung zurückgehen auf die Ursache. Das nennt er Induktion. Während wir ja heute Induktion nennen, dass ich die Einzelfälle aufsammle und aus den Einzelfällen dann, das ist ein innerwissenschaftliches Verfahren und ja auch nicht richtig schlüssig, weil es ja immer in der Schwebe bleibt. Dadurch, dass bis heute noch die Sonne aufgegangen ist, folgt ja nicht einfach, dass sie morgen auch aufgeht. Das denken nämlich die Gänse auch und denken, es ist wunderschön, jeden Morgen kriege ich zu fressen. Und dann kommt Michaelis und dann werden sie einfach der Hals abgeschnitten. Nicht? Dann wundert sich der Ganter sehr. Also so diese Geschichte, die da passieren dann. Nicht? So ist das deswegen mit der Induktion so ein Problem. Aber Induktion heißt beim Thomas noch was anderes. Induktion heißt hier, ich gehe von der Wirkung zurück auf die Ursache. Klar? Die Wirklichkeit geht von der Ursache zur Wirkung. Unser Erkennen geht von der Wirkung zur Ursache. Und das ist deswegen nicht so ganz perfekt.
Also von der Ursache zur Wirkung heißt das Verhältnis Welt zu Gott.
Also Gott umgekehrt, Gott zur Welt. Gott schafft die Welt. Und wir haben zuerst mit der Welt zu tun und sagen, aha, die Welt erklärt sich nicht aus sich, dann zeigt sich uns Gott darin. Der ontologische Beweis sagt, nein, ich gehe von Gott aus oder vom Gottesgedanken oder je nachdem, wie man ihn auffasst und mache den Weg so rum. Und der sogenannte Ontologismus hat das auch so formuliert. Das war ja dann eben immer so ein Streit, ganz platonisch nämlich. Die haben gesagt, wie kann ich denn von der Welt zu Gott kommen, wenn ich nicht schon die Gottesidee in mir habe? Kann ich denn wirklich so aristotelisch einfach von der Wirkung zur Ursache gehen? Oder habe ich nicht eigentlich schon diesen Gedanken der Ursache in mir drin, der muss nur aufgeweckt werden? So würden ja die Platoniker sagen. Und deswegen steckt da schon eine Spannung drin. Eben zum Beispiel zwischen Thomas und Bonaventura. Thomas, der auf Aristoteles abfährt und Bonaventura, der da äußerst skeptisch und kritisch ist gegenüber dem Aristotelismus. So aus der Franziskanerschule eben einfach stärker den Platon drin hat. Das sind schon ziemliche Spannungen. Die sind dann so verdeckt durch das, was in der Neuscholastik dann daraus geworden ist, so irgendwie systematisiert. Aber das sind massive Spannungen. Deswegen, es kommt ja noch, wie wir ja wissen, zu Verurteilungen von Thomas nach seinem Tod in Paris, durch den Bischof von Paris. Das war schon eine Umwälzung, nicht? Dass ich also so von unten mich das hocharbeiten muss und was sind die Bedingungen der Möglichkeit, das überhaupt zu können oder so. Aber das ist das, was er hier sagt. Also die Philosophen gehen von außen zurück, von den Wirkungen, die als Wirkungen erkannt werden, zu der Ursache, soweit sich die Ursache in den Wirkungen zeigt. Dass man da keinen richtigen Eindruck von der Ursache kriegen kann, leuchtet ja sofort ein. Also ich kriege schon richtige Eindrücke, aber nicht die innere Wahrheit. Denn geht denn die Ursache darin auf, dass sie Ursache ist? ist ja noch alles mögliche andere in sich selber oder so. Und wir haben ja den Zugang zu ihr nur über bestimmte Wirkungen. Also kriegen wir sie nur in einer ganz bestimmten Rücksicht und Einschränkung überhaupt zum Bewusstsein. Und daher steckt da so viel an Skepsis und an gewusster Unwissenheit drin oder so, wenn ich von der Wirkung her zurückschließe. Und deswegen sagt ja auch Thomas, brauchen wir dann die Offenbarung. Weil das sehr mühsam ist, das andere, und das schaffen nur wenige, sagt er, weil das doch sehr anstrengend ist, Metaphysik zu machen und von den Wirkungen zur Ursache zu kommen, sagt, das schaffen nur sehr wenige. Und deswegen ist für die Normalleute die Offenbarung wichtig, dass das geht.
Kann man denn überhaupt die Welt denken, ohne dass eben dann noch eine Sphäre mehr ist?
Also irgendeine Sphäre haben die ja auch gedacht, sowohl der Plato wie der Aristoteles, nicht? Aber man fragt sich natürlich, was haben die da genau gedacht? Nicht? Und das ist ja wirklich einigermaßen ungenügend. Also zum Beispiel, was wir immer betont haben, Schöpfung aus nichts hat keiner von denen gedacht. Die Materie ist ungeschaffen, ohne dass die wissen, war schon immer da. Wie wir ja gesagt haben, noch in der Bibel geht es ja so los. Am Anfang ist immer schon da irgendwie Wüst und Leere und so ist schon da. Erst ganz spät, 200 vor Christus, kommt dann erst dieser Gedanke mit Schöpfung aus nichts. Und von den Philosophen ist keiner von sich aus dazu gekommen, sondern nur Leute, die da vorher schon dran glauben. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Auch über die Unterschiede der Konfessionen weg. Wenn die evangelischen Christen sagen, wir können da mit der Vernunft gar nichts erkennen, durch die Erbsünde so verdorben. Und wenn die katholische Lehramt sagt, nein, wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, Gott zu erkennen, dann ist es aber auch nur grundsätzlich, wie bei Radio Erivan. In Wirklichkeit hat es keiner geschafft. Muss man schon so sagen. Und der konkrete Beweis überzeugt den anderen sowieso nicht so, den macht jeder wieder neu. Das liest sich bei mir anders als bei meinen Lehrern, Pater Broca zum Beispiel, wenn Sie seine Gotteslehre lesen, und bei Josef Schmidt liest sich es wieder anders als bei mir. Nicht? So, jeder denkt, es müsste doch ein bisschen anders sein, damit es wirklich schließt. Ja eben, so ist das halt. Also kann man da verstehen, dass dann so Leute wie Bonaventura sagen, sie brauchen bei der Philosophie gar nicht. Was soll das? Wir machen das gleich mit dem Denken, also nimmt das ein bisschen zurück. Ich bin ja nicht der Meinung, ich meine schon, dass man die brauchen kann, nicht? Als die gemeinsame Sprache der Gläubigen und Ungläubigen. Aber nur um zu sagen, Sie haben recht, klar, irgendwas gibt es da sicher noch, denken ja auch die meisten Leute. Irgendwas gibt es eigentlich schon, oder viele denken das immer noch, nicht? Aber was?
Das Wer? Steht doch auch in einer sphärischen Verbindung, kann man fast sagen.
Ja.
Das ist ja nicht nur
so ist es. Ja, Luft, ist schon wahr. Atmet. Ja. Aber eben was? Eben was?
Ja, ja.
Ne?
Gut, ja, ja.
So ist es. Ja, ja. Was denkt Asien dazu? Nicht?
Die Fontanelle ist noch offen. Ist
ja, ja, klar. So ist es. Ja, alles wahr.
Gibt
ja.
es dann einen verhärteten Menschen, der uns sagt, das gibt es alles überhaupt nicht?
Ja, ja.
Kann man auch verstehen.
Aber so ist es, ja. Ich meine, die Naturalisten erklären das ja alles ganz einfach. Das ist eben dieser, das ist also ein Fehler mit der Evolution, dass sie durch diesen engen Kanal müssen. Nicht? Deswegen ist das so problematisch, die ganze Geschichte mit der Geburt. Das hätte man irgendwie anders machen müssen. Also denken, sagen die Leute, da stimmt so manches nicht, nicht. Genau wie mit dem blinden Fleck im Auge oder so und mit der Überkreuzung. So, das ist auch nicht so ideal gelaufen. Und so gibt es also eine Reihe Sachen, die man eigentlich ein bisschen anders machen könnte. Aber so ist es eben. Nicht? Ja, also sagte dann, dass das hier hineingehört und die Theologie ist also gegründet, sehen Sie, haben Sie wieder das Wort, das Licht des Glaubens. Immer Licht, ich brauche also noch auch objektive Bedingungen fürs Erkennen, das war denen sehr bewusst. Es reicht nicht einfach bloß das Auge und die Farben draußen, sondern ich brauche das Licht, um die Farben zu sehen. Und so gibt es also dieses natürliche Licht der Erkenntnis. Augustinus sagte noch so, dieses Licht leuchtet ständig, wird ständig in uns hineingegossen und hineingestrahlt von Gott her. Thomas sagt, nein, das natürliche Licht haben wir einfach von der Geburt her, das wird nicht jeweils so aktuell da so eingestrahlt, sondern das gehört zu uns. Das haben wir einfach. Sieht das nicht mehr so dramatisch wie der Augustinus. Aber auch er sagt, außer dem natürlichen Licht, mit dem wir, also da habe ich ein bisschen besprochen, womit ich da aus dem Gegenstand herausholen kann, das, was er eigentlich ist, gibt es jetzt nochmal das Licht des Glaubens. Lumen Fidei. Das gibt es eine kleine Schrift von Rousselot, einem jungen Jesuiten, der leider im Ersten Weltkrieg gefallen ist, ganz jung, die Augen des Glaubens. Die heißt das. Les yeux de foi. Und das hingehört. Und dann gibt es nochmal im Himmel dann das Glorienlicht. Braucht man wieder nochmal ein Licht, um dann die eigentliche Wesenheit Gottes sehen zu können. Eine neue Form auch des Sehens, das hingehört. Also die Theologie bezieht sich auf das Licht des Glaubens, die Philosophie auf das Licht der natürlichen Vernunft. Die Vernunft wird also hier nicht bloß einfach als eine Fläche gedacht, auf die was projiziert wird, sondern das ist eine aktive Sache mit dem Erkennen. Und da habe ich einmal darauf hingewiesen, dass das Wort Erkennen im jüdischen Yada, im Hebräischen, das heißt zugleich also Vereinigung von Mann und Frau, dass das ja auf der und so mit dem Erkennen auch. Erkennen, Zeugen, Zeugnis, Connaître, sagen die Franzosen nochmal, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, nicht? Das Zusammengeboren werden heißt das eigentlich, Erkennen, nicht? Dass das mit drin steckt. Also diese enge Verknüpfung, man spricht von der Gattung und Begatten, von Art und Gattung, also all das ist ganz eng verbunden, das Erkennen, was zu tun hat mit diesem sich Vereinigen, mit aktiv, passiv oder wie ich immer sage, mit dem Medium, das ganz wesentlich nochmal mit hineingehört. Das ist für die Leute selbstverständlich. Also wir sind nicht einfach ein passiver Gegenstand, auf dem sich da was abbildet, sondern wir gestalten miteinander und die Erkenntnis ist das Kind von Subjekt und Objekt. Aus dieser Begegnung von Subjekt und Objekt kommt das Kind heraus, das ist dann die Erkenntnis. Wahrnehmung, was erkennen, Wirklichkeitsurteil. Und im Wirklichkeitsurteil kommt erst die Erkenntnis ans Ziel. Und das nennen die mittelalterlichen Autoren das innere Wort. Verbum internum. Damit kommt die Erkenntnis ans Ziel. Ich sage mir dann, das ist ein Baum. Da steht ein Baum. Oder das ist der Peter. Oder so. Damit kommt die Erkenntnis ans Ziel. Sie geschieht zwar im Subjekt, nicht? In mir ist das da, auf meine Weise, aber es geschieht aktiv durch mich.
Ja? Das ist ja auch interessant, dass das bei jedem geschieht.
So ist es. Aber bei jedem auf seine Weise. Deswegen erkennen wir alle dasselbe, aber eben jeder auf seine Weise.
Aber jeder erkennt einen Baum.
So ist es. Aber was er damit verbindet, das merkt man, wenn man jetzt seine Assoziationen anguckt, seine Träume, seine Wünsche. Wer einen Baum malt, wenn man einfach jetzt jemand sagt, mal mal einen Baum, das gehört ja so in die Psychologie dahin, nicht? Was malt einer für einen Baum? Mit wie vielen Ästen? Malt er einen Nadelbaum? Malt er einen Laubbaum? Ist der dürr oder dünn? Ist der rund? Ist der gefüllt? Hängt der Äppel dran oder nicht, nicht? Also sofort wird das bei jedem anders, was da rauskommt. Vom Gottesbild wollen wir erstmal gar nicht reden, bleiben wir einfach bei Bäumen. Das reicht schon, nicht? Dass man da guckt, was da wird. Bis dorthin, dass die Leute sagen, man weiß es überhaupt nicht, was der andere da meint und tut. Das ist natürlich wieder falsch. Vielen Dank. Ich muss zum Zug rennen. Heute besonders. Ich hoffe, er ist auch halbwegs pünktlich. Und da geht es dann nächsten Samstag weiter. Nicht? Vielen Dank.